Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Ein herzliches Moin vom Deich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Karin Jansen, die Gründerin von Kynagogik, bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung. Ich berate seit 20 Jahren Menschen mit ihren Hunden, habe vor 10 Jahren das Institut für Kynagogik gegründet, in dem wir unterschiedliche Ausbildungen rund um das Thema Mensch und Hund anbieten. Und außerdem bin ich Coachin für Menschen mit und ohne Hund. Nur aus gelebter Erfahrung, fundiertem Wissen und einer offenen, wohlwollenden Haltung kann wahre Kompetenz entstehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Welt unserer Hunde noch zufriedener, erfüllter und entspannter machen können. Heute werden wir uns mit dem Thema der Hund und seine Persönlichkeit beschäftigen. Mach es dir also gemütlich, spitz die Ohren und lass uns beginnen. Ich starte wie so oft mit einer Frage. Und das ist die eigentlich ganz einfache Frage. Kann ich die Persönlichkeit meines Hundes beeinflussen? Und weil es so schön ist, kann ich mit einem klaren Jein antworten. Und das hat einen relativ einfachen Grund. Man unterscheidet nämlich bei der Persönlichkeit, das ist ja so ein übergeordneter Begriff, im Prinzip zwischen Temperament, Persönlichkeitsmerkmalen und Charakter. Diese drei Punkte, auf die wir natürlich noch eingehen werden, machen zusammengenommen die Persönlichkeit eines Hundes aus und eines Menschen. Die Persönlichkeitsforschung, die hat so ihren Anfang ein bisschen in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts genommen. Da hat man sich so angefangen, ganz viele Adjektive zu sammeln. Und über die Zeit hat man aus ganz vielen Adjektiven, die im Prinzip beschreiben, wie jemand ist, aufgeweckt, antriebsstark, lethargisch, mutig etc., hat man so Kategorien zusammengefasst. Und über die 50er und 60er Jahre ist daraus dann so ein Modell geworden, was sich letztendlich, ich glaube 1971 ist tatsächlich so benannt worden, das Big Five Persönlichkeitsmodell nennt. Da wurden dann aus insgesamt 16.000 englischsprachigen Begriffen 5 Überkategorien zusammengefasst. Entschuldigung. Und die hat man dann, sozusagen zugrunde gelegt und hat geguckt, wie stark oder wie wenig stark ist etwas davon ausgeprägt. Und daraus hat man so eine Art Torte gemacht, wo man sagt, okay, dieser Teil oder diese Anlage ist stark ausgeprägt, die ist etwas weniger stark ausgeprägt und da ist es ganz viel von, da ist es ganz wenig von. Und daraus hat sich dann eben sozusagen ein Bild der Persönlichkeit ergeben. Und man verbindet damit so einiges und ich möchte euch ein bisschen davon erzählen. Also seit den 1970er Jahren hat man dann aber noch ein bisschen genauer hingeguckt und hat gesagt, es gibt aber so einen Kern der Persönlichkeit und das ist das Temperament. Und insbesondere in den 1980ern und 1990er Jahren hat man dann sehr viel genauer das Temperament, also den Kern der Persönlichkeit sozusagen beschrieben. Und es gibt so zwei Punkte, die man dann sehr stark dem Temperament zuspricht. Und Temperament heißt veranlagt, also genetisch fixiert oder epigenetisch festgelegt. Also das bringt man sozusagen mit, wenn man geboren wird. Da gibt es zwei Punkte, die sehr stark dem Temperament, also dem Kern und dem Angeborenen zugeordnet wird. Und da können wir halt nicht viel machen. Das ist so, das bringt jemand mit. Und das ist ja auch gut so. Und es gibt andere Anteile der Persönlichkeit von diesem Big Five, die eher mittel oder stärker von Erfahrungen, von Erziehung und so weiter geprägt sind. Und darüber möchte ich euch ein bisschen erzählen, weil das ist etwas, was wir bei Hunden dann natürlich sehr gut beeinflussen können, weil wir sozusagen dafür zuständig sind, die Erfahrungen, die unser Hund in seinem Leben machen darf, zu filtern, zu kanalisieren, zu verstärken, zu fördern oder eben auch ein bisschen zu unterbinden, also negative Erfahrungen. Ja, fangen wir doch mal mit dem Temperament an. Ich sagte schon, es ist der Kern der Hundepersönlichkeit. Es ist also angeboren und biologisch verankert sozusagen. Und es ist relativ stabil über die gesamte Lebensspanne. Es gibt immer Ereignisse im Leben eines Lebewesens, die so traumatisierend sind, dass sich sogar das Temperament verändert. Aber dafür müssen ganz, ganz, ganz schlimme Dinge passieren. Aber im Normalfall bleibt das Temperament stabil über die Lebensspanne. Also wenn wir zum Beispiel einen Hund mit einem sehr hohen Erregungsniveau haben und der sehr stark auf Reize reagiert, sehr reizoffen ist, der, sein Herz auf der Zunge trägt und man Emotionen sofort ungefiltert sozusagen rauskommen, also ein hohes Erregungsniveau da ist, das bleibt in der Tendenz auch so. Was wir beeinflussen können, und das sind dann die Dinge, die mit der Persönlichkeit später zu tun haben, das ist, dass der Hund lernen kann, damit umzugehen und sozusagen nicht Opfer seiner Emotionalität oder Opfer seines Erregungsniveaus oder seiner Reizoffenheit zu sein. Dafür sind wir dann zuständig. Aber erstmal bringt er das mit, das Erregungsniveau. Also ein Temperament beschreibt eben sozusagen auch Reaktionsneigung. Wie schnell und wie stark reagiere ich auf etwas? Das Temperament ist sozusagen so eine Art Grundenergie oder neurobiologische Ausstattung und dadurch weniger von Erfahrungen abhängig. Die Persönlichkeit entwickelt sich dann aus dem grundlegenden Temperament und den Erfahrungen, die dazukommen. Sie wächst also sozusagen über die Zeit und ist damit formbar und lernabhängig. Und das ist eben das, was wir für uns als Hundehalterinnen, als Hundemenschen beeinflussen können, wo wir sozusagen mit ins Spiel kommen und sagen, okay, ich habe vielleicht einen Hund, der schnell sehr hoch und sehr stark erregt ist, aber durch das, was ich meinem Hund anbiete, durch die Möglichkeit, die ich meinem Hund gebe, sich zu entwickeln, nur durch Erlebnisse, die er hat oder nur durch die Art der Bindung oder des Vertrauens, was wir miteinander haben, durch die Dosierung von Stress, durch Erfolgserlebnisse, durch verschiedene Trainings, die ich vielleicht mache. Das sind Dinge, die diese Persönlichkeit modellieren können. Und Persönlichkeit ist dann insgesamt ein stabiles Muster im Verhalten und in der Art, wie jemand die Welt interpretiert. Und da ist es eben so, wenn ich sehr leicht erregbar bin und sehr, sehr schnell aufgeregt bin, heißt das noch nicht, dass ich daraus ableite, die Welt ist freundlich oder weniger freundlich. Sondern es gibt dann eben, dass zum Beispiel, wenn es um die Bindungsqualität geht oder wie vertrauen wir einander, wie viel Stress habe ich, das sind dann Dinge, die daraus formen, dass ich vielleicht sehr erregungsstark bin, aber das Gefühl habe, die Welt ist trotzdem ein toller Ort und es ist spannend und ich liebe es, hier zu sein. Umgekehrt können natürlich auch negative Erfahrungen, ich sprach schon von Traumata, dafür sorgen, dass aus einem sehr erregungsstarken Hund ein sehr schreckhafter, ängstlicher, überreagierender Hund wird, weil das dann in eine negative Bewertung fällt, dass Hund eben nicht das Gefühl hat, dass die Welt ein schöner Ort ist. Also so die Persönlichkeit, die sich aus dem Temperament und Erfahrungen entwickelt, ist eben stärker kontextabhängig. Und das Tolle ist, wir können diesen Kontext beeinflussen. Wir sind sozusagen da und können sagen, okay, ich sorge dafür, dass die Erfahrungen, die mein Hund macht, zu seiner Person oder zu seinem Temperament passen und dieses förderlich gestalten, dass eben ein sehr reizoffener Hund, ein sehr hohes Erregungsniveau, dass das eben weniger Stress bekommt und dass ein Hund, der eher lethargisch, gemütlich und so ein bisschen tumba veranlagt ist, dass der angeregt wird und gefördert wird. Das ist das, was wir tun können. Zusammengefasst könnte man sagen, Temperament ist das, was ein Hund mitbringt und Persönlichkeit ist das, was daraus wird. Jetzt können wir mal schauen. Ich habe noch nichts von diesen Big Five gesagt. Ich möchte euch die Begriffe jetzt aber ein bisschen näher bringen. Ich habe das inhaltlich noch nicht gesagt. Also am stärksten vom Temperament, also von angeboren, ist sozusagen der sogenannte Neurotizismus. So ist dieses Wort, das ist sehr komisch, aber das ist am stärksten von der Veranlagung geprägt. Also es ist sehr, sehr gehört zum Temperament. Und der Neurotizismus, das ist eins von den Big Five, beschreibt eine emotionale Reaktivität. Also eben dieses, wie reagiere ich auf Stress, wie hoch ist mein Erregungsniveau, wie gut kann ich das regulieren, wie sensitiv bin ich gegenüber negativen Reizen etc. Das beschreibt Neurotizismus. Wenn ich davon sehr, sehr viel habe oder unser Hund sehr viel hat, ne, und da sehr, sehr offen und sehr empfindlich für ist, eben genetisch fixiert oder ne, aus epigenetisch, dann kann es eben sein, dass dem Erregungsregulation am Anfang seines Lebens furchtbar schwerfällt und wir, wie so oft, sehr in der Koregulation gefragt sind. Und dass wir sehr stark dafür sorgen müssen, dass dieser Hund nicht zu viel Stress hat. Also am stärksten temperamentsgeprägt ist der Neurotizismus auf der einen Seite und zum zweiten die sogenannte Extraversion. Das kann man auch als Annäherungsmotivation beschreiben oder positive Reaktivität. Das bedeutet, Extraversion, ihr kennt das introvertiert, extrovertiert kennt ihr sicherlich. Und Extraversion heißt, ich bin häufig in einem Erregungsniveau und ich bin, ich nähere mich Reizen. Das heißt, ich gehe drauf zu und ich bin, bin häufig, also ich lebe meine Gefühle aus und ich kann die ausdrücken und ich kann, wenn ich ja etwas erlebe oder etwas sehe oder so, kann ich darauf zugehen. Und während das Neurotizismus eher so die andere Variante ist, dass ich meine Emotionen nicht gut ausdrücken kann und mich vielleicht eher zurückziehen würde. Also Rothbard und Posner beschreiben das, den Neurotizismus als negative Affektivität und die Extraversion als positive Reaktivität. Also darauf zugehen, Extraversion, sozusagen umgehen mit den Gefühlen, die ausdrücken können. Neurotizismus ist eben extrem stark damit verbunden, dass man sehr stark und sehr eindeutig auf Stress reagiert und den nicht gut verarbeiten kann. Das hängt ein bisschen zusammen, wie wir merken. Und das sind die beiden Punkte, also Neurotizismus und Extraversion, die temperamentsgeprägt sind. Das bedeutet jetzt nicht, wenn ich ganz stark stressreaktiv bin und meine Erregungsregulation ganz schlecht ist, dass nur das Temperament ist. Auch dass ein niedrig ausgeprägter Neurotizismus, also ein Langmut, eine, ja, eher so ein, ach, passt schon, so ein bisschen, ach, wird schon werden. Auch das ist dann eine sehr wenig stark ausgeprägte Neurotizismus-Variante. Auch das ist Temperament. Auch das ist sozusagen veranlagt. Und bei der Extraversion ist der Gegenpunkt, also ganz, ganz wenig von dieser Extraversion, also auf etwas zugehen, sich ausdrücken, sich ausagieren etc., ist dann Introversion, also das Zurückgenommene, Zurückgezogene, eher Gefühle nach innen auslebend. Das ist dann, und auch das gehört zum Temperament, also ist veranlagt. Und da können wir relativ wenig machen. Es kann natürlich sein, wenn jemand sehr extrovertiert ist, seine Gefühle nach außen bringt, darüber sprechen kann, wenn wir jetzt von Menschen ausgehen. Bei Hunden sind das häufig Hunde, die, wenn sie genervt sind, die das akustisch kundtun und die leicht hochgehen und sagen, ne, oder die neugierig sind und auf alles zugehen wollen etc. Wenn es eine traumatische Erfahrung gibt, die wirklich lebensbedrohlich ist, kann zum Beispiel, also auf einem sehr hohen Niveau lebensbedrohlich ist, kann aus Extraversion Introversion werden, weil ich mich gar nichts mehr traue und weil ich sozusagen seelisch zerstört bin. Aber grundsätzlich sind Neurotizismus und Extraversion veranlagt. Und wenn ein Lebewesen sich relativ normal entwickelt und entwickeln kann, dann ist es so, dass wir da nur den Grad, wie stark das ausgeprägt ist, beeinflussen können, aber nicht die Grundfärbung sozusagen. Und dann kommen wir zu einem dritten Punkt. Also das waren die ersten Big Five, die ersten zwei der Big Five. Wir kommen jetzt zu dem dritten Punkt, das ist die sogenannte Verträglichkeit. Die Verträglichkeit bedeutet, ist, oder beschreibt letztendlich, wie sehr ich in soziale Kontexte gehe, wie sehr ich auf andere zugehe, wie soziale Interaktion bei mir aussieht etc. Und wie sehr ich dazu neige, wenn das wenig ausgeprägt ist, also ich wenig Verträglichkeit habe, dann bin ich zum Beispiel so, dass ich leicht in Konflikte gehe, dass ich Konflikte ausagiere. Und ein sehr, sehr hoher Grad an Verträglichkeit heißt, dass ich vielleicht eher schlichtend bin, eher Konflikte vermeide, eher versuche sozusagen mit allen ganz gut klarzukommen. Und wir ahnen schon, dass das viel stärker von Erfahrung und Umwelt abhängig ist, als die Sache mit dem Neurotizismus oder der Extraversion. Das hängt nämlich davon ab, was für Erfahrungen ich mit Beziehung gemacht habe und was für Erfahrungen ich in Erziehung gemacht habe. Wenn ich als kleiner Welpe zum Beispiel eine Mama hatte, die sehr, 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 sehr streng war, solche Hundemamas gibt es auch, dann werde ich dafür sorgen, dass ich möglichst nicht in Konflikt gerate, dass ich möglichst verträglich erscheine, damit ich nicht weitere Konflikte habe mit sozusagen mir überlegenen Gegenüber, wie Hundemama, wie Mensch etc. Und das heißt, dass diese Verträglichkeit ziemlich stark davon geprägt ist, was für frühe Erfahrungen jemand gemacht hat. Und wir können auch da lebenslang, und sonst würde Sozialerziehung überhaupt keinen Sinn machen, können wir beim Hund immer noch etwas beeinflussen, indem wir für gute Beziehungserfahrungen sorgen, indem wir für Spielregeln sorgen, indem wir gucken, dass Hundekontakte moderiert sind, dass wir liebevoll, aber klar für unseren Hund kommunizieren, wie Kontakt und wie der Umgang mit anderen und wie Konfliktvermeidung oder das Aufheben von Konflikten, dem man eben nachgeben kann und so, da können wir sehr viel fördern. Und es gibt Hunde, die mit einem relativ niedrigen Grad an Verträglichkeit, also konfliktstark und sich vielleicht gegen die Wurfgeschwister ganz stark durchsetzenden Hund zu uns kommt, aber der durch unsere Sozialerziehung in der Welpengruppe zum Beispiel, durch gute Moderation, einfühlsame Moderation lernt, ich muss gar nicht draufhauen, weil hier wird für mich gesorgt und ich kann mich in meiner Persönlichkeit zu einer verträglicheren Hundeperson entwickeln. Ich hatte eine Ritschbeck-Hündin, meine liebe Xandra, die war am Anfang die war schon ganz schön, sagen wir mal vorsichtig, durchsetzungsstark. Und die hat es aber im Laufe ihres Lebens durch viele Erfahrungen und durch Moderation gelernt, sich zurückzunehmen und wirklich nur, klar, aber nicht übertrieben zu kommunizieren. Und die hatte ich, und das war mit 8 Monaten nicht denkbar, die hatte ich später mit in der Welpengruppe. Die hat immer, nicht ständig, sondern die hat in jeder Welpengruppe war sie einmal dabei. Und ich konnte sehr gut daran lernen, wie sie mit den Hunden umgegangen ist, wie ich wen so einzuschätzen hatte. Das war ganz spannend. Und sie hat nie überreagiert. Sie hat das immer fair gemacht und sehr verträglich, ohne sich anzubiedern. Und das ist etwas, was sie nicht mitgebracht hat. Das hat sie gelernt. Dann gibt es als 4. Punkt, eben 4. von dem Big 5, die sogenannte Gewissenhaftigkeit. Auch da gibt es keine klare biologische Grundneigung. Auch das ist so, dass sich aus Erfahrung und zum Beispiel auch Modelllernen oder Anforderung der Umwelt entwickelt, wie gewissenhaft ich bin. Und die Extremvariante ist Perfektionismus. Die niedrigste Ausprägung ist sicherlich Chaotik. Also wenn ich immer Chaos verbreite, überhaupt komme ich heute nicht, komme ich morgen, passt schon irgendwie und wird schon. Oder im Gegenteil, es muss alles ganz akkurat, sehr genau, sehr korrekt sein. Dann habe ich eine hohe Ausprägung der Gewissenhaftigkeit. Und auch das ist eben etwas, was ich lerne. Wenn ich zum Beispiel als kleiner Hund irgendwo hinkomme, und kleine Hunde sind ja nur noch nicht, also sehr häufig, nicht sehr gewissenhaft, nicht sehr perfektionistisch, und aber lerne durch das, was mir angeboten wird, dass ich alles, aber absolut alles ganz korrekt ausführen muss und dass da sehr genau darauf geachtet wird, dass ich, wie ich sitze, wie ich stehe, wie ich gehe, wie ich liege, wie ich denke, wie ich dies oder jenes oder solches tue, dann kann sich daraus durch diese Förderung und dieses Betonen des, es muss perfekt sein, es muss richtig sein, also das ist dann eine starke Bewertung, kann sich dann ein höherer Grad an Gewissenhaftigkeit entwickeln. Und auch Hunde, es gibt so Hunde, die können zum Beispiel, wenn sie eine Aufgabe gestellt bekommen, die können nicht nachlassen. Die können auch nicht um Hilfe fragen, sondern die wollen das unbedingt. Und die haben das Gefühl, ich muss diese Aufgabe lösen. Das ist ein an die Perfektionistik sozusagen grenzender Grad an Gewissenhaftigkeit. Und wenn ich so perfektionistisch bin, dann kann das, verbissen wirken und werden. Und das wäre nicht schön. Es ist schön, wenn wir einen Hund haben, der sehr verlässlich ist, wo wir wissen, wie er reagieren wird, der für uns in einem gewissen Grad ausrechenbar ist, der nicht heute so und morgen anders ist, der vielleicht ganz gut mit seinen Gefühlen auch umgehen kann, der mit Konflikten gut umgehen kann, also auch verträglich ist. Das ist toll. Aber es hängt eben auch davon ab, was wir dort reingeben. Und was, es hat natürlich auch, einen gewissen Anteil an Veranlagung. Und wir haben durch unsere Rassehundezucht sicherlich auch Hunde gezüchtet, die da zu etwas mehr Gewissenhaftigkeit neigen und die etwas weniger verträglich sind vielleicht in ihrer Grundausstattung. Aber das ist eben etwas, wo wir schon sehr viel beeinflussen können. Und das sollte uns bewusst sein. Und wenn wir uns mal überlegen, wie verlässlich, wie gewissenhaft, wie perfektionistisch, wie chaotisch, wie sortiert, wie genau ist mein Hund, dann dürfen wir uns immer sagen, dass wir daran Anteil haben. oder wie verträglich ist mein Hund? Das lernt er unter anderem von uns. Und durch natürlich auch durch die allerfrühesten Erfahrungen, das ist klar. Aber unser Hund lernt auch durch uns. Und ja, sowohl im Sozial, in der Sozialerziehung hinsichtlich Verträglichkeit, als auch in dieser Bewertungsgeschichte, also bewerte ich das, was mein Hund tut, als gut und ausreichend und ne, oder als schlecht und nicht ausreichend, das ist etwas, was diese Gewissenhaftigkeit in die eine oder andere Richtung stark fördert oder eben unterdrückt. An sich wäre es ganz schön, wenn das so mittig ist, so einigermaßen. Am wenigsten reines Temperament finden wir bei Punkt 5 der Big Five und das ist die Offenheit für Erfahrungen. Offenheit ist etwas, das setzt voraus, wenn ich offen bin, dass ich das Vertrauen habe, dass es gut gehen wird. Dass, wenn ich neue Dinge erfahre, ich habe zum Beispiel Hunde, die fahren sehr gerne in Urlaub, die erkunden unglaublich gerne neue Umgebungen. Die haben eine hohe Offenheit für Erfahrungen. Wir landen auf irgendwelchen Campingplätzen, wir gucken uns da um, dann ist man erstmal ein bisschen aufgeregt. Aber die Hunde lieben es, neue Umgebungen zu erkunden, Wanderungen zu machen. Die kommen auch damit klar, auf immer wieder anderen Campingplätzen zu sein. Wenn so der Rahmen, den wir setzen, stimmt. Ne? Wenn sie da ihr kleines Gehege haben, wenn alles aufgebaut ist und sie wissen, okay, wir kümmern uns, dann entwickeln die eine wahnsinnige Freude und eine Offenheit für neue Erfahrungen. Und ich behaupte mal, dass meine Hunde sogar manchmal, wenn wir zu oft die gleiche Runde machen, was weiß ich, weil das Wetter so schlecht ist und ich gehe dann halt nur mal morgens schnell joggen, so 3 Kilometer durch die Marsch und mache eben nicht irgendwie einen 7 Kilometer Ausflug, weil wir einfach alle glitschnass sind, dann merke ich, dass die sich irgendwann langweilen und dass diese Offenheit, die sie eigentlich haben, die wollen sie füttern. Und das ist so, das hängt viel davon ab, wie wir neue Erfahrungen anbieten und wie wir die Hunde teilhaben lassen an den Erfahrungen, die wir machen. Also da ist wieder unser Anteil, ne, Erfahrung, sozusagen Bildung, die wir den Hunden geben, also wie wir ihre Umgebung gestalten oder welche Lerngelegenheiten wir ihnen anbieten, das ist ganz stark für Offenheit sozusagen verantwortlich. Und wenn ihr euch an den Podcast zum Jahreswechsel erinnert, da ging es ja so ein bisschen um die Vorsätze. Und da hatte ich auch als gemeinsame Erfahrung gesagt, dass immer mal neue Erfahrungen miteinander ganz toll wären. Und das wäre ein schöner Vorsatz fürs nächste Jahr. Und da passt das sehr gut rein, weil die Offenheit für Erfahrungen heißt ja auch, ich bin positiv gestimmt. Ich erwarte Gutes in der Welt. Ich bin neugierig. Ich habe das Gefühl, ich kann mit meinem Menschen neue Dinge erkunden und erfahren und es bereichert mich. Es entwickelt mich weiter. Und deswegen ist dieser Punkt Offenheit, der ist so wichtig, weil es macht so viel mit uns selber und mit dem, wie wir und unser Hund sich in der Welt fühlen. Und von daher sind diese neuen Erfahrungen, die ich anbiete, natürlich immer sozusagen unter schützender Hand und Fürsorge, sind aber eben dazu angetan, dem Hund anzubieten, sich zu entwickeln und zu wachsen und offen zu sein und die Welt als interessanten, positiven Ort wahrzunehmen. Und das ist etwas, was wir beeinflussen können, am allerstärksten. Also noch einmal zusammengefasst, Neurotizismus und die Extraversion, Gegenteil davon Introversion, und Neurotizismus auf der einen Seite hohe Empfindlichkeit, auf der anderen Seite ganz, ganz wenig Neurotizismus wäre eher so eine Dummheit. Das ist stark veranlagt. Dann so mittlerer Anteil von Temperament mit viel Erfahrung und Umwelteinflüssen sind Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Und am wenigsten reines Temperament ist eben die Offenheit. Da sind wir stark gefragt. So. Dann hätte ich eine weitere Frage für uns. Wie beeinflusst Bindung das Temperament und die Persönlichkeit? Ich habe schon gesagt, dass ganz besonders bei diesen Punkten, die also Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und auch Offenheit, dass wir das sehr stark beeinflussen können, beziehungsweise dass Erfahrungen sehr stark beeinflussen, wie sich Persönlichkeit entwickelt. Man kann jetzt sagen, Bindung formt nicht das Temperament. Bindung ist ja das, was der Hund zuallererst zu seiner Mama hoffentlich entwickeln kann. Also Bindung beschreibt letztendlich die erste Beziehung zur sogenannten Bindungsperson, die also die versorgende Person, die für einen da ist, die dem Welpen oder dem Säugling die Bedürfnisse am Anfang erfüllt, die dafür sorgt, dass der sich sozusagen sicher in der Welt fühlen kann. Das ist, so entsteht Bindung. Und Hunde entwickeln sowas, haben so ein Bindungsmuster, also einen Bindungstyp entwickelt, wenn die, ja, sagen wir mal, 4 bis 6 Wochen alt sind. Bei Kindern dauert das so bis zum 3. Lebensjahr. Und das ist aber etwas, was erstmal nicht vordergründig das Temperament beeinflusst. Weil das ist ja angeboren und die Bindung entsteht ja erst nach der Geburt. Die wird dann, die Form der Bindung oder die Art der Bindung, die man von Hundemama lernt und den Wurfgeschwistern und vielleicht den ersten Menschen, die wendet der Hund dann im Prinzip ja auf uns an, sobald wir ihn übernehmen. Und man kann letztendlich sagen, Bindung formt nicht das Temperament, das tut die Genetik, aber sie formt den Umgang mit dem, was ich mitbekommen habe. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Die Bindungsperson, also wir, die den Hund haben, wir, die dafür sorgen, wie kommt der Hund in die Welt, welche Erziehungserfahrung macht er, wie moderiert sind die Kontakte, wie sehr schützen wir den Hund, wie gehen wir auf ihn ein, was darf er von uns lernen und wie gehen wir damit um, wenn er gerade mal nichts lernen will und all solche Dinge, das erfährt der Hund von uns. Und wir sind sozusagen dafür zuständig, wenn wir feinfühlig sind, dass wir diese reaktiven Ausschläge, das heißt, wenn ich jetzt von Neurotizismus zum Beispiel ausgehe, dass jemand sehr stressempfänglich ist und einen sehr hohen Erregungslevel hat, dann kann das, was ich tue als Bindungsperson, nämlich Koregulation, die kennt ihr schon, ich weiß, das würde dann diese reaktiven Ausschläge dämpfen. Wenn ich überhaupt nicht berechenbar bin, wenn ich mal so und mal so umgehe mit meinem Hund, wenn ich nicht ein gutes Feingefühl für meinen Hund habe und mein Hund merkt, okay, die versteht mich gar nicht, die merkt gar nicht, wie es mir gerade geht oder was ich gerade brauche und das von Anfang an oder mal versteht sie es und dann wieder nicht und ich kann mich nicht drauf verlassen, dann verstärkt das die reaktiven Ausschläge. Dann wird es so sein, dass der Erregungsgrad meines Hundes zum Beispiel extrem nach oben geht. Und dass der eben nicht lernt, sich über erst Koregulation und dann später Selbstregulation ein bisschen nach unten zu regulieren und mit Stress besser umgehen zu können, sondern auch die Sensitivität, die Empfänglichkeit für Reize und so weiter verstärkt sich dann. Ebenso ist es mit der Extraversion. Wenn ich meine Gefühle äußere, ich kann ja, Extravertiertheit bedeutet ja, ich kann meine Gefühle nach außen bringen, ich kann die ausleben. Starke Introversion bedeutet, ich behalte die eher so für mich oder ich bin so, dass ich mich sehr auf alles, was mich interessiert, zubewege. Das bedeutet Extraversion. Wenn jemand nicht feinfühlig ist und ich als Mensch nicht gut darauf reagiere, dass was für Gefühle mein Hund äußert, ne, der bellt wütend und ist total genervt von uns, weil wir irgendwas verlangen, wo er sagt, das ist so ein Blödsinn, habe ich keinen Bock drauf. Und das 5. Mal die gleiche Übung zu machen, finde ich sowieso völlig doof. Und wir darauf nicht reagieren, wir ihm immer wieder zeigen, das ist mir egal. Egal, ob du das blöd findest, du machst jetzt das 5. Mal Sitz und es ist mir egal, ob du das logisch findest oder nicht. Wir üben gerade Sitz, fertig. Dann wird der in der Extraversion natürlich nicht lernen, mit seinen Gefühlen mal ein bisschen entspannter umzugehen, sondern die werden erst richtig raushauen. Der Hund wird immer unzufriedener und er wird lauter. Das heißt, es geht bei dieser Feinfühligkeit darum, reaktive Ausschläge zu dämpfen, ohne sie zu deckeln. Es geht also nicht darum, den Hund auszuschalten, sondern ihm das Gefühl zu geben, ich bemerke das, ne? Ich bin da, wenn du mich brauchst. Ich kann, ich sorge dafür, dass du Erfahrungen machst, die für dich positiv sind oder die dich sich weiterentwickeln lassen. Und ich bin dabei vorhersehbar, verlässlich und du kannst dich sozusagen entspannen, weil du weißt, ich bin da. Das macht Bindung aus. Und das ist etwas, was dann auf das Temperament insofern einwirkt, dass die Hunde lernen, mit ihrem Temperament umzugehen. Dass es einfacher ist, sich zu regulieren. Selbst wenn ich ein überschäumendes, sehr erregtes Temperament habe, also hoch im Neurotizismus stehe und krass in der Extraversion bin, da fliegt eine Fliege und ich brülle diese Fliege an, weil ich total überreizt bin, ich das als Stress empfinde und ich bin total genervt und wütend auf diese Fliege, die immer wieder auf meiner Nasenspitze landet als Hund und ich kriege sie halt nicht, das ärgert mich. Ich kann damit aber besser umgehen, wenn jemand da ist, der dann sagt, okay, wir gehen ins andere Zimmer und ich hole mal die Fliegenklatsche, ich erledige das für dich. Dann werde ich merken, okay, ich habe zwar dieses Gefühl, ich bin aber nicht allein, sondern mein Bindungsmensch unterstützt mich da und hat erkannt, wie es mir geht. Und dann kann ich mich viel besser regulieren auf Dauer. Ich hatte heute ein Erlebnis mit unserem Wim. Da haben wir einen Fasan gefunden. Also er freiwillig, ich unfreiwillig. Also ich wollte ihn nicht finden, aber er hat mich dorthin gezogen. Der in einem Zaun festhing. Der war nicht straff gespannt und der hing in so einem kleinen Kaninchendraht fest. Und Wim war mega aufgeregt und ein bisschen hysterisch. Und ich glaube, er hätte ihn auch gerne gefrühstückt. Das habe ich natürlich nicht zugelassen und habe den Fasan befreit. Und früher wäre es so gewesen, also ich sage jetzt mal im ersten Lebensjahr, in den ersten anderthalb Lebensjahren, dass er extrem lange, extrem aufgeregt wäre und überhaupt nicht ansprechbar etc. Und inzwischen ist es aber so, dass wir sind dann ein bisschen mit dem Fahrrad weitergefahren, es sind noch zwei Fasane aufgeflogen und ich konnte ihn nachher ohne Leine wieder neben dem Fahrrad laufen lassen und wir haben nachher noch eine schöne Hetzjagd gemacht mit zwei Beutelchen an der Schnur und er war da und er war wieder mit allen vier Pfoten auf dem Boden. Das heißt, dass er mit dem, was er da erlebt hatte, umgehen konnte, sich regulieren konnte und das war am Anfang überhaupt nicht möglich. Und das macht Bindung und der Umgang damit. Ich war nicht sauer auf ihn, dass er in den Fasan beißen wollte. Der flatterte da im Zaun, das arme Tier. Natürlich hat er darauf reagiert, es ist ein Hund. Und ich bin nicht wütend gewesen, ich habe nur dafür gesorgt, dass er durch die Bewegung am Fahrrad ein bisschen wieder in sein Körpergefühl zurückkam und habe ihm damit geholfen, sich wieder wahrzunehmen und wieder zu sich zu kommen und habe ein bisschen damit in der Koregulation geholfen. Und er konnte sich selber dann weiter runter reagieren und war nachher total offen und interessiert und mit Freude dabei, was wir noch als Beschäftigung gemacht haben. Und das ist etwas, wo ich bemerke, dass Hund lernt durch Bindung und wie wir Bindung gestalten sozusagen, also was für Bindungspartner wir sind, dass das einen Einfluss nimmt. Man könnte im Prinzip sagen, als Beispiel, so ein reaktiv schneller Welpe, wie so ein Hütehund, also ich meine, bleibt ein reaktiv schneller Typ. Also der wird immer allzeit bereit sein und immer wach und immer an und immer da. Genau wie ein Vorstehhund und viele, viele andere Hunde auch. Aber wie stark dieses immer wach, immer an, immer da, wie stark das ausschlägt, das hängt halt von den Bindungserfahrungen ab. Und das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir mit Hunden umgehen, Bindung, der Umgang, die Reaktion, die Feinfühligkeit für die Bedürfnisse des Hundes und die Verlässlichkeit, in der wir darauf reagieren und koregulieren, sorgt halt ganz viel dafür, dass wir, dass Persönlichkeit sich entwickelt und dass selbst in diesem Temperamentsbereich, zwar das Temperament an sich nicht verloren geht, aber es wird halt, der Umgang des Hundes mit seinem eigenen Temperament verändert sich eventuell. Und das ist eben etwas, was für den Hund extrem, extrem viel angenehmer macht, als wenn ich ständig auf 180 bin. Oder ständig ängstlich und überfordert bin und extrem stressempfindlich bin und so weiter. Und das ist dann im Umkehrschluss für uns auch gut. Weil wir natürlich dann eine entspanntere und ausgefülltere Zeit mit dem Hund genießen können, weil wir uns nicht ständig darüber Sorgen machen müssen, wie er jetzt reagiert, wenn da ein Traktor längs fährt. Weil Bindung letztendlich die Entwicklung der Selbstregulationssysteme beeinflusst. Also, wir erinnern uns, das habe ich schon öfter gesagt, Welpen können nicht sich selber regulieren, aber wir können Koregulation übernehmen. Und daraus lernt das Nervensystem dann Selbstregulation. Und das sorgt dafür zum Beispiel, dass eine bessere Impulskontrolle entsteht, dass der Hund sich schneller beruhigen kann, dass er mehr und ja, ich sag jetzt mal, ich mag ja das Wort bessere nicht, aber dass eine ausgeprägtere Frustrationstoleranz entwickelt, vielleicht nennen wir es besser so, und dass die Aufmerksamkeit effektiver gesteuert werden kann. Also man könnte ganz platt sagen, ein reaktives Temperament macht weniger Probleme, wenn die Regulation gelernt werden konnte. Und das ist eben ein wichtiger Punkt. Es reicht nicht nur, gute Erfahrungen zu machen im Sinne von, ich gehe mal in die Hundeschule und ich biete mal dieses und jenes und solches an, was weiß ich, Hundesport, ordentliche Auslastung, interessante Beschäftigung, um die Persönlichkeit und sogar das Temperament des Hundes ein bisschen zu beeinflussen, braucht es eben ein wirkliches Invest von uns als Person, von Bindungsqualität im Sinne von, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr, ich verstehe deine Emotionen und ich verstehe deine Bedürfnisse. Und das heißt nicht, ich erfülle jedes Bedürfnis, ne, weil ich auf meine ja auch achten darf. Aber ich sage dir immer, ich habe es wahrgenommen. Und ich gucke, was ich damit tun kann. Und ich helfe dir, Hund, dass du damit klarkommst. Wir ändern nicht das Temperament, aber wir ändern die Grundaktivierung der Stresssysteme. Dadurch, dass wir Bindungsqualität anbieten. Und das ist etwas, was wir tatsächlich ja liefern dürfen. Für uns in der Kynagogik ist es also im Prinzip wichtig, Hunde kommen mit einer Grundanlage, im Prinzip einer Grundausstattung. So, und die erste Bindungsperson, und das ist sehr häufig, wie gesagt, die Hundemama und der Züchter und dann noch an zweiter Position ist dann natürlich auch immer sehr viel Einfluss von den Welpen und wie die miteinander umgehen. Das hat enormen Einfluss darauf, ob die Anlagen, ja, die ein Hund so mitbringt, also gerade im Temperamentsbereich, gut regulierbar sind oder ob der Hund sehr übersteuert ist oder ob die Anlagen, die er mitbringt, unterdrückt werden, dadurch, dass der Hund eben unsicher ist und Angst hat und sich nicht zeigen kann oder ob da irgendetwas aus der Bahn gerät. Und wir könnten, ja, vielleicht kann man sagen, Temperament ist veranlagt und Reaktivität, also in welcher Form, wie intensiv dieses Temperament ausgelebt wird, das wird geformt. Die erste Bindung, also sagen wir mal, die erste Bindung zur Hundemama verändert nicht, wer jemand ist, aber sie verändert, wie gut er mit sich umgehen kann. Und das lässt einen unglaublichen Rückschluss darauf zu, was wir eigentlich bei Züchtern beachten müssen, können, dürfen, sollen. Welche Hunde werden Mamas? Welche Veranlagung darf sich vererben? Nicht im Sinne von, ein Hund ist schlecht und darf das nicht. Aber wir wünschen uns natürlich, dass wir Hunde haben, die in ihrem Temperament so veranlagt sind, dass es nicht ganz so überschießt und dass die Hundemama, die eben nun mal den Anfang macht, den können wir nicht machen, so gern wir das auch wollen. Aber die erste Person, die sich um den Hund kümmert, den Welpen, ist nun mal die Hundemama. Und da ist es extrem wichtig, dass die möglichst entspannt und sich selber gut regulieren kann und ihre Welpen wirklich haben möchte und nicht den, was weiß ich, wievielten Wurf hat und eigentlich gar nicht wollte, sondern das wäre schon wichtig, dass wir uns die Hundemutti anschauen. Und wenn da was nicht so gut gelaufen ist, das ist ja, ne, das heißt ja nicht, dass das ein schlechter Hund ist. Aber dann sind wir mehr gefordert, mehr gefragt. Dann ist unsere Koregulation als zweite oder dritte Bindungsperson ist dann unglaublich wichtig, damit diese Bindungserfahrungen sich noch verändern können und dann wieder Einfluss darauf genommen wird, wie das Temperament sich entwickelt und darüber hinaus, wie sich die Persönlichkeit weiterentwickelt. So. Dann haben wir noch den dritten Teil. Ich hatte ja gesagt, die Persönlichkeit besteht im Prinzip aus Temperament, dann den Persönlichkeitsmerkmalen, die mehr von Erfahrung und Erziehung abhängig sind, Temperament veranlagt. Da ist aber der Punkt, wie entwickelt es sich weiter, wie hoch sind die Ausschläge, das ist eben von Bindung abhängig. Und dann kommen wir zu dem dritten Punkt, das ist der Charakter. Und das ist etwas, was sozusagen den kleinsten Teil ausmacht von Persönlichkeit. Aber einen sehr wichtigen Teil und der ist eigentlich komplett abhängig von dem, was vermittelt wird, von Erfahrungen und darin spiegeln sich so Werte oder Haltungen, moralisches Handeln, Erziehung, Bindung, Kultur, Erfahrung und Werte sowie verlässlich oder empathisch oder fair, das spiegelt sich im Charakter. Und wenn man verlässlich, empathisch und fair hört, dann weiß man, dass es ganz viel mit den sozialen Erfahrungen, die wir machen, zu tun hat. Und auch beim Hund ist es eben ganz, 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 ganz wesentlich. Mein Hund muss nicht anderen Hunden seine eigenen Leckerchen gönnen. Nein, darum geht es nicht. Mein Hund muss sich auch nicht von jedem anderen Hund den Stock wegnehmen lassen. Mein Hund muss sich auch nicht von jedem anfassen lassen. Der darf gerne Nein sagen. Das ist total in Ordnung. Die Frage ist aber, wie er das tut. Ob er das fair tut. Ob er dabei, ja, ich sag jetzt mal, gleichmäßig ist. Das heißt, nicht ein Tag so, ein Tag anders, sondern dass er so eine gewisse Verlässlichkeit in seinen Reaktionen hat, zum Beispiel den heimischen Katzen gegenüber oder dem Welpen, der gerade nach Hause eingezogen ist, dazu. Oder den Hunden, die Hunde, die man regelmäßig auf der Gassi-Runde trifft oder so. Charakter bedeutet Werte und die Haltung und vielleicht eine gewisse moralische Ausstattung übernommen zu haben. Das heißt, ich brauche jemanden, der mir das vorlebt. Ich brauche jemanden, der weiß, wie Hunde ticken. Ein Hund wird sein Essen nicht freiwillig teilen. Das ist einfach so. Und das zu erwarten wäre zum Beispiel ein total menschliches Ding. Und es wird ein Hund, das hat nichts mit Charakter zu tun. Das wäre für einen Hund, ja, ich sag mal, Selbstaufgabe. Und das werden die nicht tun. Das ist auch gut so. Aber wenn ich eine Charakterschulung oder wenn ich den Charakter meines Hundes formen möchte, dann muss ich ganz viel Ahnung von Hunden haben. Ich darf mich damit beschäftigen, was mein Hund mitgebracht hat, um zu verstehen, wo kann ich ansetzen. Und ich brauche die Geduld und auch die Möglichkeiten und somit vielleicht eine Kynagogik-Hundeschule, um überhaupt Erfahrungen zu ermöglichen, die meinen Hund einen Charakter entwickeln lassen, der eben fair ist und verlässlich ist und vielleicht auch empathisch ist. Und das wäre dann eben so, dass ein Hund lernt, nein, ich mobbe nicht, wer kleiner ist oder langsamer, sondern dann nehme ich mich zurück. Das zum Beispiel ist etwas, das hat auch mit Verträglichkeit zu tun, aber da geht es mehr darum, ob ich in Konflikte gehe. Beim Charakter ist es so, dass ich so etwas, und wir wissen, dass Hunde empathisch sind, ne? Ich sage nur affektive Empathie zum Beispiel, also Gefühle nachfühlen können. Und sich mit anderen empathisch zu verhalten, ist noch mehr als Verträglichkeit. Das geht darüber hinaus. Und wenn ich von meiner Hündin Xandra gesprochen habe, die dann tatsächlich so war, dass ich sie mit in die Welpengruppe nehmen konnte, nachdem sie am Anfang gar nicht verträglich war. Die war später so, dass sie zum Beispiel einer Hündin, die mal für etliche Wochen bei uns war, weil die in einer Hundepension ist das gescheitert und die Menschen waren in Kanada und wir haben sie dann sozusagen übernommen und die kam nicht gut zurecht. Die war eigentlich zu jung, die war zu aufgeregt, das war für die ganz viel Stress. Und Xandra hat das gemerkt und hat die bei sich gelassen. Die durfte damit im Körbchen liegen und Xandra hatte sie nicht adaptiert, aber sie hat gesagt, okay, du hast hier gerade ein Problem, also ist es in Ordnung, darfst hier andocken, ne? Dogge mit G, darfst hier andocken und darfst hier bei mir sein und es ist okay, ich bin da für dich. So, nicht übermäßig, aber sie hat sie geduldet, obwohl sie sie nicht kannte und das war für diesen Hund extrem wichtig und das ist etwas, was sie gelernt hat. Das hatte sie am Anfang wirklich gar nicht. Mit 8 Monaten hat die jede Wiese leer gemacht. Und es hat gedauert und es ist okay. Ich habe sehr viel gelernt, sie hat sehr viel gelernt. Wir sind miteinander gewachsen, es war großartig. Aber sie hat eben über eine gewisse Verträglichkeit hinaus, die eben mit Erfahrungen zu tun hat, hat sie eben auch diesen Charakter entwickelt, der wirklich altruistisch war. Sie war auch für ihre Hundegruppe so, dass sie immer dafür gesorgt hat, dass auch die Schwächeren gut zurechtkamen und hat die in Schutz genommen und so weiter. Das war schon toll, es war sehr beeindruckend. Und sie hatte wirklich einen guten Charakter. Und ich bin ja nicht für gut und schlecht, das wisst ihr, aber sie hatte wirklich einen guten Charakter im Sinne von verlässlich, empathisch und fair. Und sie war moralisch. Und auch das können Hunde und das hängt extrem davon ab, was wir ihnen wie anbieten. Und das finde ich so wichtig, Entschuldigung, dass uns bewusst ist, was unser Job ist und wie sehr wir auf Beziehungsebene, auf Bindungsebene, auf Vorbild sein, auf Werte vermitteln, auf Eingehen auf jemand, auf Bedürfnisse achten, dass wir darüber Einfluss nehmen und nicht nur durch Training und nicht nur durch Übung und nicht nur durch, also ganz wichtig, auch Schutz zu geben, aber es gibt eben noch andere Werte, die auch so wahnsinnig viel Einfluss machen. Und es geht nicht darum, unsere eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Die sollten wir immer in Waage halten mit dem der Hunde. Aber unser Hund darf merken, dass wir ihn wahrnehmen, dass wir seine Bedürfnisse erkennen, dass wir bereit sind, Bindungsqualität anzubieten. Und das Grandiose ist, Bindungsqualität bedeutet ja, ich nehme dein Bedürfnis wahr, und ich erfülle das, so gut ich es kann. Und ich tue das verlässlich. Also nicht heute so und morgen anders. Und das Tolle ist, wenn wir es schaffen, die zweite oder dritte Bindungsperson für unseren Hund zu sein und unser Hund mit dieser Bindung, die wir entwickelt haben, die hoffentlich sicher und vertrauensvoll ist, aufwachsen darf, dann haben wir irgendwann miteinander eine erwachsene Bindung. Und das heißt, jeder darf mal derjenige sein, der sich anlehnt. Jeder darf mal derjenige sein, der Schutz oder Trost braucht, dem die Bedürfnisse befriedigt werden müssen. Und das gilt für beide Seiten. Und dann ist es ein wunderbarer Austausch. Und wir können uns an unsere Hunde anlehnen, wenn wir sie brauchen. Und sie lehnen sich an uns, wenn sie uns brauchen. Sie verlassen sich auf uns und wir können uns auf sie verlassen, weil wir eine Bindung miteinander entwickelt haben, die durch Sicherheit geprägt ist. Daraus entwickelt sich Charakter. Das hat eben sogar ein wenig Einfluss auf das Temperament, also auf die Ausschläge, ihr erinnert euch. Und es hat Einfluss auf die Persönlichkeitsmerkmale. Das heißt, unser Investment als Person in unseren Hund als Person ist extrem wesentlich dafür, was für eine Person oder Persönlichkeit unser Hund wird, was für einen Charakter er entwickelt und wie gut er mit seinem Temperament umgehen kann. So. Ja, ich hoffe, dass das für euch interessant war. Ich weiß, dass es ein sehr, sehr komplexes Thema ist und ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sagen, okay, da hätte ich auch gerne noch 20 weitere Beispiele und das würde ich gerne auch später vertagen. Ich denke, dass wir uns diesem Thema nochmal nähern. Ich wollte euch jetzt mit diesem Grundsatz sozusagen versorgen und wollte euch ja Gedanken und Ideen dazu weitergeben. Und wir werden sicherlich das nochmal vertiefen, weil das wirklich ein großes Kapitel ist und wo wir uns wirklich beschäftigen können, wie wir mit Kynagogik unsere Hunde daran fördern können, ihre Persönlichkeit harmonisch für sie zum Vorteil und in einem entspannten, sicheren Kontext zu entwickeln und was wir mit unserer Bindungsqualität tun können. Da werden wir noch mehr drauf gucken und da freue ich mich drauf. Wenn du wissen möchtest, welche frühen Ereignisse die Persönlichkeitsentwicklung deines Hundes beeinflussen können, dann möchte ich dir gerne dazu noch mein Buch Was Hunde bewegt, erschienen im Kynos Verlag, empfehlen. Das ist jetzt bald 2 Jahre draußen und da geht es halt sehr darum, dass wir lernen können, Bewegung, also Motorik und Spannungen und psychomotorische Äußerung von Hunden zu beobachten und einzuschätzen und daraus dann, motorische Programme zu entwickeln, um unsere Hunde in der Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Es ist so, dass dieses Buch aus im Prinzip 3 Teilen besteht. Am Anfang gibt es die Theorie, was kann denn eigentlich passieren in diesem Anfang, der ja so wesentlich ist, wo diese ersten wichtigen Erfahrungen gemacht werden etc. Was passiert also zum Beispiel in der Zeit, bevor unser Hund zu uns kommen kann? Was kann da beeinflussen, wie mein Hund sich entwickelt? Und woran kann ich das sehen? Woran kann ich das, wenn ich meinen Hund anfasse, massiere, woran kann ich das spüren? Und wie kann ich an seinen Bewegungen erkennen, wie der so ist? Wie äußert sich seine Persönlichkeit in Bewegung? Und das Tolle ist, im 3. Teil gibt es einen Praxisteil, wo man eben dann Übungen, die ihr ganz bequem zu Hause machen könnt, im Prinzip auf dem, ja, im Wohnzimmer, 2-mal die Woche, 1/4 Stunde, wo ihr zu dem, was ihr an Bindung investiert, was ihr an Erfahrungen, die ihr gemeinsam macht, investiert, wo ihr die Persönlichkeit eurer Hunde fördern könnt und wo ihr zum Beispiel die Selbstwahrnehmung eurer Hunde fördern könnt und den Selbstausdruck, also wie kann ich als Hund meine Gefühle äußern und die in einem dosierten Maße in die Welt bringen, wie kann ich Selbstregulation lernen. Das können wir durch motorische Übungen und die sind ganz einfach, die sind für zu Hause. Damit kann ich das unterstützen. Also, was Hunde bewegt, im Kynos Verlag, das wäre so eine kleine Vertiefung von diesem Thema. Dazu gibt es übrigens für Hundetrainerinnen die Ausbildung zum Kynagogik-Coach. Da lernst du, die Entwicklung der Persönlichkeit durch Förderung der Psychomotorik zu unterstützen. Also wir leiten dort Menschen an, ihre Hunde anzuleiten. Und da lernt man auch das Nervensystem zu regulieren. Also welche Übungen gibt es da? Und wie kann ich Menschen dazu anleiten, dass sie das Nervensystem regulieren für ihre Hunde? Also zum Beispiel Vagusnervaktivierung, was das Beruhigungssystem im Körper anschaltet. Und wir lernen in dieser Ausbildung auch sehr intensiv Diagnostik und Behandlung von Spannungen. Also etwas, was im Buch zwar erwähnt ist, welche Wirbelkörper zum Beispiel mit welchen Nerven verbunden sind, wo Blockaden entstehen können und so weiter. Und wenn ich dann als Hundehalterin einschätzen kann, okay, mein Hund ist hinter den Hinterbeinen ist der total verspannt, das sehe ich. Dann lernen wir als Motokinogogik-Coach, wie kann ich da für Lockerung sorgen? Oder ich lerne eben auch, Blockaden zu erkennen, Blockaden zu lösen, den Hund zu mobilisieren. Und wenn wir da nicht weiterkommen, dann würden wir natürlich immer überweisen zum Osteopathen oder so, aber als Motokinogogik-Coach könnt ihr Psychomotorik unterstützen, das Nervensystem regulieren, Diagnostik betreiben, Spannung behandeln, Mobilisation für die Wirbelsäule anbieten. Und ihr könnt den Hund dann ganzheitlich wahrnehmen. Ich glaube, es ist so, was dieses alles einzubeziehen, es ist eine sehr komplexe Ausbildung. Und was sehr viel Spaß macht, ist, dass wir immer erstmal bei uns selber ausprobieren, wie fühlt sich denn das an? Was machen wir denn da eigentlich? Was sehen wir denn da eigentlich? Und selbstverständlich ist es auch in dieser Ausbildung so wie in all unseren Ausbildungen, dass wir tatsächlich mit Kundenhunden arbeiten, also Menschen mit ihren Hunden zu uns kommen und sich unseren Händen, unserer Beobachtung und unserer Diagnostik anvertrauen und für sich selber etwas mitnehmen können. Der nächste Jahrgang zum Otokynagogik-Coach startet im Juni 2026. Wenn ihr dazu Fragen habt oder alle Infos sucht, die findet ihr auf der Website www.kynagogik.de und ihr könnt euch natürlich gerne auch per Mail melden. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn und teile ihn gern mit deinen Hundefreundinnen. Empfehle uns weiter und lass uns ein Feedback oder Like da. Du findest ihn überall dort, wo man Podcasts hören kann. Bis zum nächsten Mal. Deine Karin.
Was Hunde wirklich brauchen. Der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.